Was haben Sie gedacht, als der Ball im Tor war?
Tor.
Putscht die Mannschaft nach vorne, Reinke.
Nein!
Der Ausgleich. Leverkusen ist wieder drin.
Und der Ball ist drin. Und Leverkusen führt mit 4:3.
Lozada gegen Vollmond. Der rudert in den Arm. Lozada verschießt. Leverkusen gewinnt den Europapokal.
Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Folge, ja, 63. Ich musste gerade, oder musste eben auch selber mal kurz schlucken, als ich die Zahl gesehen habe. Lang ist's her. Die Situation aktuell beim Bayer ist, glaube ich, haben wir so noch nie erlebt. Also so krass. Und ja, wir müssen mal natürlich heute wieder ein bisschen reden, ne? Quatschen. Sind zwei Spiele absolviert seit dem Start der Rückrunde. Und das machen wir heute. Ich bin natürlich nicht alleine. Wir sind heute wieder zu viert. Wie geil ist das bitte, Leute? Borsi, wie geht's dir? Alles frisch? Wie war der Start in die Woche?
Ja, hallo zusammen. Wie war der Start in der Woche? Ja, bei der Verkehrslage, die wir momentan haben, beschissen.
Schrecklich, ne?
Also 2 Stunden, um nach Hause zu brauchen. Heute bin ich mal 1,5 Stunden früher gegangen und war dann trotzdem so zu Hause, wie ich normalerweise regulär zu Hause gewesen wäre. Klappt.
Ja, alles. Ich kann ich nur bestätigen. Ich hab mir auch Podcast-Folgen an, wenn ich im Auto bin, von anderen, also meistens englischsprachige so. Und wenn man aktuell hier durch die Gegend fährt, beziehungsweise je nachdem, wo man hin muss, woher man kommt, kann man sich teilweise da eine ganze Folge anhören. Die geht teilweise über 1 Stunde und wir reden hier von kurzen Wegen. Das ist echt nervig aktuell.
Was hörst du so? Wie ist so die Soundqualität anderen Podcasts, die du so hörst? Besser als unsere?
Michel, deine Soundqualität überbietet keiner.
Meine? Ja, ich habe wieder ein vernünftiges Mikrofon. Vielleicht hört man das ja. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es doch eigentlich.
Ja, aber du hörst dich sehr klar an. Wie geht's dir?
Ja.
Wie geht's dir?
Ja, wie soll's einem Bayer-Fan in diesen Zeiten gehen?
Grandios.
Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Alle gesund hier auch. Also momentan läuft's. Aber man weiß auch, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Von daher, ja, nehmen wir das einfach weiterhin so mit und quatschen mal über die letzten beiden Spiele gleich. Ne?
Ja, unterschreibe ich so. Be humble, ne? Sagt man nicht umsonst. Immer schön, humble sein. Ich kenne das deutsche Wort, fällt mir gerade nicht ein.
mir auch nicht.
Ja, aber ja, Dritter im Bunde, beziehungsweise Vierter im Bunde. Marcel, du bist natürlich auch am Start. Was geht bei dir?
Ja, grüß euch. Ja, ich bin auch am Start, genau. Bei mir, ich war gerade noch beim Sport, ganz entspannt und ja.
Jetzt ein bisschen Afrika-Cup gucken, ne?
Ja, jetzt hochklassigen Fußball gucken, nebenbei.
Wie ist die Verkehrslage da im Norden? Läuft, ja.
Hier läuft alles.
Ja, ist doch schön. Freut mich für dich.
Aber wir haben ja auch keine Großstädte in der Nähe, wo alle hinwollen.
Ja, wir auch nicht, außer unsere Stadt.
Ja, naja. Ja, Michel, du hast direkt zum Start des Podcasts haben wir heute eine richtig, richtig geile Nachricht für alle da draußen. Was willst du uns mitteilen? Was ist das, willst du mit den Leuten auch draußen mitteilen?
Was wollen wir mitteilen, Leute? Ja, tatsächlich sitzen wir nächste Woche mit Stefan zusammen und, so Gott will, machen nächste Woche das Interview dann mit ihm. Und also steht jetzt, Termin ist soweit fest, fix. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Und warum sagen wir das? Wenn ihr Fragen an Stefan habt, könnt ihr uns diese gerne mitteilen. Also per DM auf Twitter oder auch bei Insta. Wir machen aber sicherlich auch nochmal so eine Umfrage wie beim letzten Mal. Und dann könnt ihr gerne mal eure Fragen reintippern. Ich gehe mal davon aus, dass 2, 3 mehr reinkommen. Würde ich jetzt vorsichtig mal behaupten. Dementsprechend werden wir auch nicht alle Fragen stellen können, aber gerne mal eure Fragen stellen und wir picken uns dann was raus und dann hoffen wir mal, dass wir die eine oder andere Frage gegebenenfalls beantwortet bekommen. Und Interview steht.
Perfekt, super. Also Leute, gebt euch Mühe da draußen, überlegt euch ein paar geile Fragen. Wir haben natürlich auch schon einen Pool von 4, 5 Fragen, die wir uns überlegt haben. Und wir werden es dann, wie gesagt, wie Michi gesagt hat, werden wir uns 1, 2 Fragen raussuchen und dann je nach Zeit das Ganze dann versuchen, dann einzubringen. Genau, also versucht am besten irgendwelche Fragen zu stellen, die irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, ein Alleinstellungsmerkmal haben.
Exotischer sind.
Exotischer sind, genau, weil wir haben uns wahrscheinlich schon die rausgesucht, oder wir haben uns die überlegt, die wahrscheinlich die meisten sich überlegen würden, wenn sie die Chance hätten, mit Stefan Kießling zu sprechen. Wann der Release des Interviews erfolgt, können wir jetzt noch nicht sagen. Wir hoffen erstmal, dass das klappt alles. Und dann schauen wir mal. Genau. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal mit der Nachricht des Tages. Es ist noch nicht 100% offiziell, also Bayern 04 hat das Ganze noch nicht auf ihrer Homepage bestätigt. Die, ich sag mal, Vollzugsmeldung in dem Sinne kommt von Sky, die da jetzt auch noch ein bisschen konkreter geworden sind. Ja, wir haben einen neuen Stürmer, zumindest für die nächsten Monate. Und wie es aussieht, ist es ein Spanier. Oh Wunder. Und sein Name ist Borja Iglesias von Betis Sevilla. Ja, Jungs, was ist euer erster Gedanke dazu? War nötig, ne? Also ich glaube, das war das, was wir auch in der letzten Folge im Prinzip gefordert oder nicht gefordert haben, aber worüber wir auch geredet haben, dass das einfach, man kann das Risiko einfach nicht eingehen. So. Und ich denke, das war jetzt auch ein logischer Schritt. Hat jemand Gedanken zum Spieler? Michel, du Bock, was zu sagen?
ja, ich wisst ihr, was ich mir, also ich hab mir gerade was zu trinken geholt und da habe ich auch gedacht, okay, was erzählen wir heute in der Folge? Und dann, klar, hatten wir die Agenda so ein bisschen, dass wir erstmal jetzt über den potenziellen neuen Transfer sprechen. Und ich habe mir dann so die Frage gestellt, was wäre, wenn es umgekehrt wäre? Also wenn Boniface fit gewesen wäre, hätte die Leistung gebracht in der Hinrunde. Und wenn sich ein Logic oder ein Schick, oder gehen wir davon aus, wenn sich ein Schick wieder verletzt hätte, meint ihr, wir wären auch jetzt mehr oder minder aktiv geworden im Winter oder hätten wir das bei der Situation im Team so belassen wie bisher auch?
Die Frage, die stellt sich ja gar nicht. Wenn Boniface beim Afrika Cup ist und Schick sich verletzt, hast du ja gar keinen Schimmer mehr. Hättest du ja jetzt aktuell gar keinen.
Ja, okay, gehen wir davon aus, dass Boniface nicht zum Afrika Cup gefahren wäre.
Ey, so. Jetzt machst du aber ein Szenario auf.
Ja, weiß ich das mal. Also jetzt umgekehrt, also jetzt wirklich so, ne, Schick ist Boniface und Boniface wäre Schick. Meint ihr, wir wären genauso aktiv geworden?
Auf jeden Fall.
Ja, okay. War auch meine Meinung, tatsächlich. Ja. Weil ich glaube, das Risiko ist einfach zu groß und ich glaube einfach, dass, ich habe es, glaube ich, auch in der Gruppe nochmal geschrieben, dieser Transfer wird, denke ich, morgen oder die Tage jetzt verkündet werden. Und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung. Und man sieht an diesem Transfer einfach, dass alles versucht wird, diese Saison zum bestmöglichen Ende zu bringen oder das maximal aus der Saison rauszuholen, ohne das irgendwie abhängig zu machen von irgendwelchen Zufällen oder sonst was. Man will vorbereitet sein für gewisse Situationen, man will vorbereitet sein für gewisse Verletzungen, die gegebenenfalls kommen könnten für die vorhandenen Stürmer, die wir haben. Also Schick, Logic, wie auch immer. Und ich glaube einfach, dass es auch die richtige Entscheidung ist, hier aktiv zu sein und nichts, ja, wie gesagt, dem Zufall zu überlassen.
Ich will mal ganz kurz reingrätschen. Man muss ja auch mal ehrlich sein, ne? Also es könnte halt echt diese eine Saison sein, von denen jeder Leverkusener später seinen Kindern erzählt, ne? Und das weiß Rolf ist genauso, wie wir es wissen. Und ich glaube, er ist der Letzte oder das ganze Team sind die Letzten, die sich dann vorwerfen lassen wollen. Ja, wir haben ja geil gespielt, aber wir hatten keinen Stürmer, weil Schick sich auch noch verletzt hat und dadurch haben wir vorne die Dinger nicht gemacht. Deswegen haben wir das und das und das Ziel nicht erreicht, ne? Und dass wir sich keiner vorwerfen lassen und da ist jetzt auch egal, ob man nochmal ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Und ich glaube, so teuer wird es auch gar nicht mit der Leihe. Bist ja nicht verpflichtet, den zu kaufen.
Ja, die ersten Berichte sprechen davon, dass er die Leihgebühr wird ein ganz niedrig hoch, klingt komisch, ist aber also ein ganz moderater, siebenstelliger Betrag. Also ich schätze mal, wahrscheinlich 1 Million, 1,5 Millionen oder irgendwie in dem Bereich. Und dann gibt es wohl eine Kaufoption über 8 Millionen oder so, habe ich gelesen, glaube ich, bei Sky. Bedeutet, man hat durchaus die Option, da auf eine Kaufoption zurückgreifen zu können im Sommer, was ja nicht ganz uninteressant ist, ne? Also wenn er wirklich, also erstmal kurz zum Personal, der Borja selber, der Mann ist 31 Jahre alt, wurde jetzt vor ein paar Tagen 31, ist körperlich so, wie wir auch gedacht hatten, dass der Ersatz oder der neue ist, nämlich körperlich sehr stabil, sehr groß gewachsen, ich glaube 1,88, 1,89 oder so. Ist ein klassischer Mittelstürmer, also kein Flügelspieler, keine hängende Spitze, wirklich ein klassischer Neuner. Sieht man auch, wenn man sich so ein bisschen sein Videomaterial anschaut, sieht man auch, dass er wirklich so der Strafraumstürmer ist, der auch mal abstaubt, ne, Tap-Ins oder so, Elfmeter kann er auch schießen. Hat diese Saison bei Betis wirklich sehr wenig gespielt, hat, glaube ich, nur knapp ein Fünftel der Spiele überhaupt von Anfang an gemacht und auch nur ein Fünftel der gesamten Spielminuten. Also das ist ja eine relativ geringe Anzahl, hat auch kein Tor gemacht, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Also zumindest in der Liga nicht. Ich weiß nicht, ich gucke gerade mal nach. In der Liga hat er keins gemacht. In der Euroleague hat er ein Tor gemacht. Und im Pokal hat er auch ein Tor gemacht. Also
ja, sonst reden wir ganz kurz über die zwei Saisons davor, ne?
Ja, also letzten drei Saisons.
Letzten
drei Saisons immer Double-Digit-Tore in Spanien. Ja. Ne? Also immer 10 plus für Betis. Also der weiß schon, wo der Tor steht. Ne? Wenn du in der La Liga in drei Jahren jeweils 10 plus Tore machst, dann bist du sicherlich keiner, der irgendwie Probleme hat, das Tor zu finden. Ich meine auch, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, ich habe jetzt hier die Daten, Moment, genau, also letzte Saison hat er, Moment, so, hier, alle Wettbewerbe, so, letzte Saison hat er in der Liga 15 Tore gemacht in 35 Spielen, davor das Jahr hat er in der Liga 10 Tore in 33 Spielen und auch 4 Tore in der Euroleague, also 10 Spiele, 4 Tore in der Euroleague, davor das Jahr hat er auch 11 Dinger gemacht in der Liga. Also der weiß durchaus, wo das Tor steht. Der hatte sogar eine Saison gehabt. Boah, ich sehe gerade, der hatte 2018, 2019 hat er sogar 17 Tore gemacht. Und ja, was ganz interessant ist, ist er halt wirklich, er spielt erst seit 2019 bei Betis, hat vorher müsste bei Espanyol gewesen sein, Espanyol Barcelona gespielt. Da hat er auch diese 17 Tore gemacht damals in der Saison 18-19. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener Spieler. Ne? Ist halt Ü30 ist halt genau das eigentlich, was wir uns gedacht hatten, was auch kommt. Also nicht unbedingt so ein junger Spieler, sondern eher einer, der schon ein bisschen Erfahrung hat und der sofort weiterhelfen kann. Also kein Perspektivspieler.
Ja, und also es ist ja so, dass laut Medien war es ja auch ein Wunschtransfer von Alonso. Der Typ kommt ja auch aus dem Norden von Spanien. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber könnte natürlich in irgendeiner Art und Weise sein. Ich glaube, sportlich gesehen gehen wir auf gar keinen Fall ein Risiko ein. Also oder auch nicht nur sportlich, ich meine auch finanziell gehen wir, denke ich, kein Risiko ein, wenn es diese Leihe mit dieser Kaufoption gibt. Ich glaube, da wird es natürlich auch noch ein paar andere Vereinbarungen geben, Stichwort, weiß nicht, keine Ahnung, wie viel Torbeteiligung er dann am Ende hat vielleicht, dass man da noch ein bisschen was draufzahlen muss oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass zum einen das natürlich nicht unwichtig war für Alonso und sein Team. Ich glaube natürlich, dass auch, was ich auch gelesen habe, ne, er ist ja auch aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, ne, aufgrund dessen, dass es diese Affäre gab mit Rubiales etc., und ich glaube, dass es auch ein Zeichen für jemanden ist, dass da auch irgendwie menschlich oder charakterlich jemand dann hier hinkommen wird, der denke ich schon gewisse Werte vertritt. Und ich glaube, das kann so einer Mannschaft auch in einer kurzen Zeit, wie er dann jetzt bei uns sein wird, natürlich auch nicht schlecht tun, nehme ich mal an. Also ich glaube, das Thema Charakter und dass dieser Charakter auch in ein Mannschaftsgefühl gepasst, ist, glaube ich, unheimlich wichtig, wichtiger denn je. Und ich glaube, das ist auch eine Komponente, die Alonso auf dem Schirm hatte. Und deswegen, also ich kann beim besten Willen nicht mit einem schlechten Gefühl irgendwie ins Bett gehen, wenn dieser Transfer die Tage verkündet wird. Und bin eher beruhigt darüber, dass es jemand wie er geworden ist. Unabhängig davon, wie seine Leistung jetzt in dieser Saison war. Aber wie gesagt, Ziege, du hast es ja schon gesagt, er hat bewiesen, wo das Tor steht. Wenn man sich ein paar Videos reinzieht, ein paar Highlights anschaut, Schusstechnik, wuchtig, körperlich stark, schirmt den Ball ab, also ne, alles das, was irgendwie so ein bisschen Boniface und schick ausmacht, also irgendwie so eine Mischung, Ja, und ich habe Bock drauf.
Ich muss sagen, hat mich wirklich auch ein bisschen an Boniface erinnert. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so viel von ihm gesehen. Also ich habe vielleicht so 10 Minuten, 15 Minuten Videomaterial gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mich schon ein bisschen an Boniface erinnert, so wie er sich bewegt, so die Muster, so ein bisschen einfach einen leichten Vergleich kann man da, finde ich, schon ziehen. Und ja, es ist einfach wichtig so. Wir brauchen einfach da vorne noch jemanden nach der Verletzung. Und selbst wenn sich jetzt wirklich keiner mehr verletzen sollte, was für hoffentlich so sein wird, ist es einfach gut, mal eine neue Option da vorne zu haben. Weil du siehst ja jetzt, so ein Schick hat ja jetzt die ersten beiden Spiele, werden wir gleich wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber reden. Ich sag mal, nicht unglücklich agiert. Gegen Augsburg kann man noch sagen, unglücklich. Aber gegen Leipzig war er eigentlich ja fast abgemeldet. Ne? Also und da einfach dann die Option zu haben, in der 60., 65., 70. Minute zu sagen, hey, wir bringen mal den jetzt rein, einfach mal ein bisschen was anderes zu sehen da vorne und ein bisschen neue Impulse zu geben, das schadet schon nicht so. Und wenn das wirklich so ein, du kriegst hier quasi so ein Gesamtpaket, Erfahrung, Torgefahr, bewiesene Torgefahr vor allem, Erfahrung und eben auch vom Spielstil, vom Körpertyp her, jemand, der da vorne gut reinpasst, für die Summe, für so ein kleines finanzielles Risiko, sag ich mal, das ist schon, glaube ich, das ist schon ein super Deal. Also da kann man, glaube ich, da sollte sich jeder mit zufrieden geben und sagen, das ist genau das, was wir brauchen. Borsi, hast du eine Meinung zum Boyer? Kennst du den? Hast du schon vorher gekannt? Du bist ja eigentlich von uns dreien oder von uns vieren hier das Fußball-Lexikon.
Ja, ich habe gerade abgeschaltet, nachdem du gesagt hast, dass Schick abgemeldet war.
Ich habe es mir schon gedacht.
Ich habe sogar das Spiel gesehen, noch jetzt gegen Barca. Hat da vorne gut gewirbelt, so, also hat Ball festgemacht und so. Haben trotzdem das Spiel am Ende noch verloren. Ja. Kann interessant werden auf jeden Fall. Also bei FIFA habe ich ihn jetzt bestimmt schon 27 Mal gezogen. Ja, verfolgt mich ein bisschen. Schauen wir mal.
Ist das ein gutes Zeichen? Also für jemanden, der jetzt nicht mit FIFA.
83er Bewertung. Also,
ja, ist das ein gutes Zeichen? Oder?
Ist jetzt kein Knaller, nein.
Ist solide. Kann man sehen, wie seine Bewertung letztes Jahr war oder in der letzten Saison?
Müsste ich jetzt nachgucken, habe ich jetzt aber
nicht gewusst. Okay. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Weil er war ja der zweitbeste Stürmer in der Liga.
Ich glaube,
zweitbeste Spanische.
Letzte Saison ein bisschen schlechter, der hat jetzt das Abwehr.
Ach, okay.
Der zweitbester Spanischer bestimmt nicht.
Was sagst du?
Was meinst du?
Was meinst du gerade mit zweitbester Spanischer?
Meinst du mich?
Ja, ich mein mich.
Von den Toren her in der letzten Saison, ich glaube, der hatte 15 Tore und sollte der zweitbeste
spanische Stürmer in der spanischen Liga, oder was?
Genau, richtig.
Das ist aber auch nicht schwierig, wenn du dir da anguckst, wer die Tore schießt.
Hat ja auch sein Debüt gegeben, sein Nationalmannschaftsdebüt.
Ja, ist da jetzt aber wieder rausgetreten.
Letztes Jahr. Ja, gut, das passiert. Ne?
Ich glaube, bis auf Morata gibt es auch keine spanischen Knaller da zur Zeit, ne? Der spanischen Liga.
Ja.
José Lu ist noch ein bisschen aktiver. Der war letzte Saison eigentlich auch ganz gut, aber.
Na ja, gut, aber mit 30 dann immer noch seine 15 Tore zu machen, ist nicht schlecht. Und ich sag mal so, in der Spanischen Liga musst du die Tore ja auch erstmal machen. Ne? Also,
ja, der wird uns auf jeden Fall definitiv weiterhelfen.
Ja, und wie Ziel gesagt hat, ne? Dreifachbelastung, 70., 60. Minute raus, also ein Schick raus, ihn dann reintun für die letzte halbe Stunde und ordentlich nochmal Dampf machen. Oder sonst was. Also ich bin da vollumfänglich zufrieden. Auf jeden Fall. Und wenn, wie gesagt, wenn Xabi ihn will, dann kann's, ganz ehrlich, ich habe so viel Vertrauen in diesen Menschen, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich würde dem meine ganzen Finanzen anvertrauen. Das sage ich euch, wie es ist. Der macht damit schon was.
Ja, kann halt ja auch wichtig werden, so wenn du zum Beispiel jetzt so Viertelfinale bist oder Halbfinale bist und am Ende noch ein Tor brauchst und spielst halt mit allen drei da vorne, ne? Hast du dann halt so drei so Brocken da vorne.
Ja, schmeißt alle rein.
Ja. Der eine steht dann natürlich nur blöd rum, logisch. Ist ja der Tenor der letzten Tage. Aber schauen wir dann mal.
Gut, ich würde sagen, das soweit zu Boyer. Ich denke mal, morgen wird wahrscheinlich, du kannst davon ausgehen, dass morgen der Transfer morgen oder übermorgen verkündet wird. Medizincheck muss ja noch gemacht werden. Und dann der übliche Papierkram. Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir morgen die ersten Fotos von der Quettinger Straße sehen.
Und immer wieder dieses Thema, ne? Was denken sich die Leute, wenn sie, Schön überm Netto, mal kurz zum Doktor, ich weiß gar nicht, wie er heißt, reinmarschieren. Ja, finde ich immer super, muss ich zugeben. Finde ich immer geil. Vielleicht fahre ich mal morgen nach Quettingen den Vormittag, mal schauen.
Den Luxus hätte ich auch gerne.
Mal kicken.
Mal kicken. So, dann würde ich sagen, Rückblick starten. Augsburg. Ja, also am Ende steht ein 1-0 in Augsburg. War ein sehr umkämpftes Spiel, würde ich sagen. Also ich sag mal, Augsburg hat das sehr, sehr gut gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Haben halt, haben nicht allzu viel fürs Spiel gemacht, ne? Aber haben halt sehr aggressiv verteidigt. Und dadurch hattest du halt, fand ich, oder nach meinem Gefühl auf jeden Fall, hattest du Probleme im Mittelfeld, so diese Klarheit zu bekommen. So, die standen sehr, ja, sehr früh auf den Füßen und haben auch, waren gefühlt zumindest relativ zweikampfstark. Aber der Bayer hat sich das, also du hattest jetzt nicht das Gefühl in meinen Augen, dass wir das Spiel irgendwie aus der Hand geben, aber das war schon ein Spiel, was so ein bisschen auf Messerschneide stand. Ne? Also es gab auch nicht so viele klare Chancen vom Gefühl her. Ich habe es jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, muss ich sagen. Ich habe mir das Spiel nicht nochmal angeguckt, aber vom Gefühl her gab es auf jeden Fall nicht so viele klare Chancen. Zweite Halbzeit fand ich dann gut, du hast natürlich ein bisschen Glück gehabt am Ende mit dem, oder ein bisschen mit Glück mit dem Abseitstor, ne? Das war halt sehr knapp, das kann auch in die Hose gehen. Aber grundsätzlich war es das erwartet schwere Spiel halt, ne? So, also ich meine, du kannst halt nicht erwarten, dass du bei so einem Spiel da zwar als Tabellenführer hinkommst, aber da irgendwie dann das Spiel dominierst und dann da 3-4-0 gewinnst. Augsburg auch gegen Dortmund, glaube ich, zu Hause einen Punkt geholt. Insgesamt auch wahrscheinlich das beste Augsburg der letzten x Jahre. Hatten wir ja auch letzte Folge schon gesagt, dass wir sehr starke Augsburger erwarten. Und ja, wie gesagt, Augsburg halt vorne sehr ungefährlich gewesen. Ne? Das war halt so das Einzige, was so ein bisschen enttäuschend war. Hatten, glaube ich, am Ende einen XG-Wert von, lass mich nicht lügen, 0,1, 0,15. Ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Kopf, aber es war auf jeden Fall unter 0,2. Und der Bayer hatte, glaube ich, 2,5, 2,4 irgendwie um den Dreh. Also ja, insgesamt in meinen Augen eine sehr, sehr, sehr disziplinierte, sehr konzentrierte Leistung eines Tabellenführers, absolut würdig. Auch vor allem, wenn man bedenkt, das war der Rückrunden, also der Auftakt des neuen Jahres, erstes Spiel, dann mit vielen Umstellungen, dann noch kurzfristig ist Florian Wirtz kurzfristig noch ausgefallen, oder nicht ausgefallen, aber hatte nur Luft für 20, 30 Minuten, bedeutet, musste da auch nochmal umstellen, Tat mal auf der Bank gelassen. Da hast du einfach mal statt 4 Ausfällen, die du vom Afrika Cup hattest, hast du einfach mal 6 gehabt. Das heißt, da fehlten dir im Prinzip ja mehr als die Hälfte der Mannschaft. So, und dafür war es wirklich eine wirklich stabile Leistung. Also auch wie Passquote, wieder 91%, glaube ich, war es am Ende so brutal, absolut brutal. Ja, was habt ihr so zum Spiel? Was habt ihr? Ich glaube, wart ihr alle im Stadion? Ich weiß gar nicht.
Nee, ich war nicht.
Du warst nicht, aber Borsi und Michel, ihr wart beide da, ne?
Nein, ich war auch nicht.
Ach, du warst auch nicht, okay. Dann
ich war da.
Du warst da, warst du der Einzige da, okay. Mhm. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie war's im Stadion, wie waren die Emotionen, wie hast du das Spiel gesehen im Stadion, aus dem Stadion?
Ja, also, ich habe auch schon ein paar Spiele gesehen, glaube ich, jetzt in den letzten paar Jahren. Und es war wirklich, also Top 3, würde ich sagen. Top 5 auf jeden Fall. Top 3 vielleicht. Jubelmomente für mich persönlich in meiner Fußballkarriere, sage ich jetzt einfach mal, die ich als Fan ins Stadion gehe. Es war halt verrückt, weil diese Situation, die wir haben, ne, du brauchst unbedingt diese 3 Punkte, um einfach da vorne mitzuspielen oder um einfach da oben zu bleiben. Und du weißt ganz genau, wenn du hier wieder Punkte liegen lässt, kommst du wieder in dieses Mindset, ja, typisch Bayer, ne? Also das ist jetzt überspitzt gesagt, ne? Aber für den Moment hätte es sich so angefühlt, ne? Dass du quasi in Augsburg direkt zum Rückrundenstart, ja, da habe ich natürlich wieder an irgendwelche Sachen vom vor Corona gedacht, als wir da gegen die oder während Corona, als wir da quasi auch die Rückrunde dann verkackt haben. Das war ja so das Spiel gegen die Bayern, wo es dann so angefangen hat. Und ich dachte mir so, ich hatte irgendwie so ganz komische Gefühle so, ey, wenn du jetzt hier wieder die Punkte liegen lässt, ey, in Augsburg, kann ja nicht sein. Und dann passiert halt wirklich dieses Tor, ja. Und was da in diesem Block los war, also dieser Jubel, der so, keine Ahnung, ich glaube, der ging so 5 Minuten lang durch, ja. Also 5 Minuten lang haben die Leute wirklich geschrien wie die Bescheuerten so. Und ja, das war halt brutal gut. Also es war halt von den Emotionen her richtig geil. Man muss, wie du gesagt hast, also ich glaube, Augsburg hat das super gemacht. Ich glaube, die waren super gut auf uns eingestellt. Aber das ist ja auch das, was wir quasi vor dem Spiel gesagt haben in der Folge, dass Augsburg, wie es jetzt gerade auftritt, mit das beste Augsburg eigentlich ist, was man in den letzten Jahren so gesehen hat. Ich glaube, die machen das da relativ gut. Die haben es auch gegen uns gut gemacht. Ich glaube, die hatten immer eine gute Zuordnung, haben sehr, sehr gut die Räume zugemacht. Die haben Manndeckung gut gespielt. Die haben, ich weiß nicht, die viele Faktoren, die da einfach gepasst haben. Wir hatten natürlich auch die Chancen, hätten wir früh das 1-0 dann gemacht durch einen Schick, hätten sie natürlich irgendwie aufmachen müssen und dann wären sie vielleicht auch in die Gefahr gelaufen, da komplett abgeschossen zu werden. Aber im Großen und Ganzen haben wir das, glaube ich, ganz solide gemacht. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, das war ja brutal, was für Statistiken. Ich glaube, 75 oder knapp 80% Ballbesitz. Keine Ahnung, 25 zu weiß ich nicht wie viel Ecken oder so. Also die Statistik hat da nicht gelogen, hat genau den Spielverlauf wiedergespiegelt. Ja, mir hat vorne irgendwie ein bisschen was gefehlt, muss ich zugeben. Ohne jetzt Schick-Bashing zu machen oder sonst was. Er hatte es schwer an diesem Tag, ganz klar. Mir hat trotzdem was gefehlt. Ich fand ihn als mit schwächsten Spieler eigentlich bei uns. So habe ich ihn im Stadion einfach wahrgenommen. Ich habe mir jetzt die Wiederholung nicht reingezogen. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass vorne irgendwie gar nichts geht. Also du machst hintenrum alles gut, du überbrückst ganz gut das Mittelfeld, du nimmst die Außen mal mit. Also da war alles komplett dabei. Ne? Du bist durch die Mitte gegangen, durch die Außen, du hast alles irgendwie versucht. Aber irgendwie hat es da nicht so ganz vorne funktioniert. Ja, Palla natürlich unmenschlich, also wie er auch gespielt hat. Ganz, ganz großes Kino, absolut Weltklasse in meinen Augen, dass er dann noch das Tor macht. Brutal. Und ja, kannst du schon fast froh sein, dass es den VAR gibt, ne? In Bezug auf das Abseitstor von Augsburg. Weil sonst hätte es wahrscheinlich gezählt.
Ja, das war haarscharf, ne? Also ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es im Fernsehen geguckt. Ich habe selbst in der Wiederholung,
Der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Das hatte nichts mit Videobeweis zu tun.
Das stimmt. Ja, klar. Aber es war trotzdem
sehr. Ach, echt? Hat er?
Ja, okay, ja, hat's gesehen. Der hat es gesehen, ja.
Okay.
Aber der hat es, glaube ich, auch eher auf. Also, das kann
Gut
mir
Glück so.
Genau, ich wollte mir sagen, kann mir keiner
ich
sagen.
Ich sag mal so: es gab doch genug Videos, so, wo die Linienrichter mal gezeigt wurden, wie sie wirklich Sachen wirklich gesehen haben. Da hatten die so eine Extra-Kamera und dann hast du dir aber auch gedacht, ey, wie können die das denn sehen? Ich meine, die sind es ja nicht umsonst, ne?
Ich glaube, das ist eher Intuition, anstatt das siehst du nicht in dem Moment. Also ich glaube, das ist eher so mehr oder minder ein Gefühl, oder? Also keine Ahnung, ich finde das schon unmenschlich, das zu sehen.
Aber früher ohne Videobeweis waren ja trotzdem so knappe Aktionen, sie haben es gesehen.
Ja, so 50-50, also, oder?
Ja, weiß ich nicht, ob das 50-50 war, da war aber mehr richtig als falsch. So damals. Jetzt kannst du ja sogar noch mit ruhigem Gewissen die Fahne heben, weil du ja weißt, dass dich nur einer kontrolliert.
Ja, definitiv.
Also ich muss sagen, dass ich eigentlich dachte, dass es viel deutlicher war. Auch wenn ich mir die Wiederholung angucke und so, man sieht den Fuß von Hinkapi halt nicht so richtig. Ansonsten sieht es fast aus, als ob der einen halben Meter drin steht. So, deswegen habe ich mich die ganze Zeit gefragt,
warum der so lange überprüft. Ich habe es in der Totalen schon gesagt, dass es abseits ist. Wirklich. Ich habe es im Spiel gesagt, es ist abseits.
Ja, ich habe es auch gesagt und deswegen hat es mich gewundert, dass es so lange dauert, weil für mich war das eigentlich relativ deutlich. Aber gut, ich weiß ja nicht, welche Linien die da ziehen mussten um Hinkapis Fuß, weil der war so ein bisschen verdeckt vom Gegenspielerbein.
Genau, und das war nämlich das Problem. Du hast Du hast nicht 100% gesehen, bis wo geht jetzt der Fuß von Hinkapi und wo steht quasi der Augsburger, ich glaube Tietz war es. Und dadurch hast du natürlich ein bisschen, also für mich war es in der Wiederholung, ich habe erstmal gar kein Gefühl gehabt. Ich habe dann nur gesehen, wurde er abgepfiffen, der hat den reingemacht, hat sich direkt geärgert, dass es abgepfiffen wurde. Und dann habe ich gedacht so, boah, das könnte aber knapp sein, so, ne? Also dann, gut, es war am Ende abseits, klar, das hat man schon gesehen, aber es war schon, ja, hauchdünn, kann man sagen. Also hat nicht so viel gefehlt. Ansonsten gebe ich dir auf jeden Fall recht, Michel, so du, also Schick, zu Schick, ganz interessant zu Schick, also erstmal super unglückliche Situation, wo er da alleine vom Tor war, hat sich da so ein bisschen verhaspelt, hätte ich eigentlich gedacht, dass er den abschließt, bevor Torwart rauskommt, also nicht dann irgendwie vorbeidribbeln und so weiter und so fort, aber insgesamt irgendwie, ich weiß nicht, mir hat so ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt, als ob jetzt die Situation, dass er weiß, dass quasi der Druck auf seinen Schultern lastet, ihm so ein bisschen diese Leichtigkeit, die er hatte, als er auch von der Verletzung wiedergekommen ist Ende November, diese Wochen da, wo er da 6 Tore in weiß ich nicht, gefühlt 170 Minuten gemacht hat, so ein bisschen die Leichtigkeit verloren, so, ne? Also auch gegen Leipzig jetzt, er wirkte fast, ja, ich will nicht zu viel in rein interpretieren, aber er wirkte fast so ein bisschen, ja, schwierig zu beschreiben, aber irgendwie, ich weiß nicht, ein anderes Auftreten als davor. Ich meine, es ist natürlich auch was anderes, wie wenn du von der Bank kommst, als wenn du jetzt von Anfang an und so weiter, und die Spieler stellen sich natürlich auch auf ein, die Gegner, ne, aber
Bossi, es ist halt auch ein Unterschied, jetzt sag ich mal, ob du ein Heimspiel gegen Bochum hast, ne, wo du ganz klar dominierst und klar, hast du einen nach dem anderen aufgelegt.
Man muss aber sagen,
wenn du jetzt gegen eine Leipziger Abwehr spielst, wo drei Kanonen
stehen. Du hast aber auch in Bochum noch einen Mitspieler, der dich erlösen kann, so, ne? Das hast du halt die letzten zwei Spiele jetzt nicht gehabt.
Ja, und Augsburg stand halt auch sau viel hinten drinne und als Stürmer ist auch nicht so dankbar, dann, ja, gut, wenn du zwischen 10 Leuten da stehst von den Gegnern.
Mag sein so, aber er hatte schon ja genügend Abschlüsse, ne? Also hatte, glaube ich, 4 oder 5 Torschüsse gehabt, ne? Also Chancen in dem Sinne. Also
ich würde da jetzt nicht so viel reininterpretieren.
Nein, also, Quatsch, man muss nicht so viel reininterpretieren, aber
gegen Gladbach trifft er wieder und dann.
Aber ich sag mal so,
wieder anders nächste Woche.
Dann war er ja auch nicht abgemeldet, wenn er 4, 5 Torschüsse hatte, ne?
Nee, nicht abgemeldet in dem Sinne. Ich habe ja auch nicht gesagt, abgemeldet habe ich gesagt, dass er gegen Leipzig so ein bisschen abgemeldet war. Gegen Augsburg hat er die Torschüsse gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er gegen Leipzig hatte, aber es waren auf jeden Fall nicht die meisten im Team, denn die hatte Hinkapier gehabt, lustigerweise. nee, wie gesagt, Augsburg, ich will da jetzt gar nicht so viel reininterpretieren. Ich fand nur, insgesamt ist es einfach gut, dass man jetzt nochmal eine andere Option hat, wo man sagen kann, nach 60, 70 Minuten, okay, das hat heute nicht so funktioniert mit Patrick, so, wir werfen mal einen anderen rein, so, gucken mal ein bisschen frische Impulse, mal ein bisschen was Neues, so. Und das ist eigentlich nicht verkehrt. So, ich denke, Schick wird auch jetzt in den nächsten Spiel wieder treffen. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken so. Und das Wichtigste ist auch erstmal, dass er fit bleibt, weil er ist auch noch nicht so lange zurück. Ne? Also darf man nicht vergessen.
Muss man überlegen, er war 1,5 Jahre raus.
Richtig, genau.
Man sagt man nicht immer, dass man nochmal genau 1,5 Jahre braucht, um wieder auf einem hohen Niveau zu sein?
Das, ja.
Auf jeden Fall, aber ich gebe dir recht. Verletzung, so eine Verletzung halt. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass es 1,5 Jahre braucht, bis er jetzt wieder. Ich glaube einfach, er braucht die Konkurrenz vielleicht auch. Oder er braucht halt auch diese Sicherheit, dass er, wenn er weiß, okay, wenn ich jetzt rausgehe, kommt halt ein Stürmer, der jetzt halt meinen Job noch zu Ende machen kann. So. Vielleicht war es auch ein bisschen zu viel Druck für ihn. So direkt am Anfang, oh scheiße, sie verlassen sich jetzt auf mich, ich muss jetzt treffen. Weil es ist kein anderer da. Kann ja sein, manche gehen damit besser um, manche schaffen es, manche denken, okay, dann mache ich es halt.
Er muss fairerweise, manche
schaffen es halt eben nicht.
Man muss fairerweise auch sagen, er hat natürlich auch gegen Augsburg, hat natürlich auch die ersten 60 Minuten, wann kam Wirtz rein, hat er auch Wirtz gefehlt. Ne? Also Florian Wirtz natürlich auch ein Spieler, der einfach solche Spieler wie Schick einfach in Szene setzt und dementsprechend dann, so jemand dann noch fehlt, so, dann ist das natürlich auch nicht unbedingt so geil. So, ne? Ich meine, er hatte zwar seine Chance gehabt, seine 100-prozentige, aber trotzdem so, ne? Und ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, er wird jetzt auf jeden Fall in den nächsten 2 Spielen treffen, also wieder gegen Gladbach oder Darmstadt. Und dann haben wir einen richtig guten Schick mit viel Selbstvertrauen fürs Stuttgart-Spiel plus noch einen Boyer, der hinten raus vielleicht sogar Druck machen kann. Also von daher mache ich mir da auch keine Sorgen.
Hat er die 90 Minuten eigentlich durchgespielt? Ja, ne? Ja, klar, ne?
Gegen wen jetzt?
Ja, Augsburg, Schick.
Die hat er durchgespielt gegen Augsburg. Da bin ich mir
ziemlich sicher. In Augsburg hat er nur den Wirtz eingewechselt für Logik.
Genau, da gab es nur einen.
Ah, genau, das war nur der eine Wechsel.
Genau, ja. Richtig.
Ja. Ja. Ja, 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 ja. Es war halt Augsburg, ne?
Was meinst du damit jetzt? Es war nur Augsburg.
Es, wie gesagt, für mich war es deutlich zu wenig.
Ja, gut, aber es ist natürlich. Augsburg kann man sagen.
Für dich ist es doch immer zu wenig bei ihm.
Nee, also das ist nicht.
Ja, doch, die Diskussion führen wir jedes Mal.
Nö, also ich bin der Meinung.
Es ist halt eine never-ending Story. So, wenn der jetzt auf einmal keine 20 Tore schießt pro Spiel, ist er halt wieder kacke. So. Ich sag ja,
das habe ich ja nicht gesagt.
Ich wiederhole mich jetzt nur wie vom letzten Mal, wie auf einmal alle auf Boniface rumgetreten haben, weil er da 5 Spiele hintereinander Dinge in die Wolken geschossen hat und alle gesagt haben, oh, hoffentlich ist der Schick bald wieder fit. Jetzt ist er wieder fit und jetzt wird wieder auf ihm rumgehackt. Das ist einfach nur.
Das ist ja kein Rumhacken, ne? Also nee, wir gucken uns ja die Spiele an und klar, wenn du 3 Tore gegen Bochum machst, ist es mega gut. Wenn du als Mannschaft in Augsburg spielst und die Tabellenverteidigung verteidigen möchtest, war es für mich als nominaler erster Stürmer für den Moment, für die nächsten 3 Monate, war es einfach in dem Moment, in dem Spiel gegen Augsburg, war es einfach zu wenig. Und
ja, dann kannst du einen Buffen mit reinnehmen, dann kannst du einen Frimpong mit reinnehmen, dann kannst du alle mit reinnehmen. Ich habe noch gar nichts zu dem Spiel gesagt. Weil ich habe mich nämlich mega aufgeregt gegen Augsburg. Ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen und ich habe mich mega aufgeregt. Weil sie mich teilweise.
Lass mich raten. Vor allem über Frimpong.
Ja, genau. Zum Beispiel. Es ist also einfach eine richtige Scheißeinstellung wieder gewesen, teilweise. Stehen geblieben, keinen Bock gehabt, Hofmann in der ersten Halbzeit, verliert den Ball im Strafraum, läuft nicht hinterher. Ich wäre am liebsten in den Fernseher reingesprungen. Ich habe mich richtig aufgeregt. Ich habe mir gesagt, das kann einfach nicht sein. Ich habe auch nicht mehr, am Ende habe ich zwar gesagt, okay, komm, die machen jetzt noch einen, weil ich einfach nur diesen Willen selber hatte. Ich hätte am liebsten das Ding selber reingemacht. Aber ich habe nur geflucht über die Kerle. So, weil ich nämlich auch wieder das im Kopf hatte. Jetzt geht das wieder los. Auf einmal ist jetzt wieder hier die, kaum sind die Leute nicht da. Jetzt haben sie nämlich keinen Druck von der Bank und schon, boah. Aber gut. Ist gut gegangen, aber trotzdem so diese Lustlosigkeit in der ersten Halbzeit, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, ich würde es nicht lustlos.
Ja, es wird halt wieder nur auf einen Spieler rumgehackt, so, weil es halt Spaß macht, keine Ahnung. Der Mann war anderthalb Jahre raus, so bei allen anderen, so heißt es, ah ja, dem muss man Zeit geben und bei dem wird er direkt rumgehackt, so.
Nee, ich geb dir vollkommen recht, Frimpong fand ich noch schwächer als Schick, muss ich sagen. Fand ich auch, gebe ich dir 100%
recht. Das hat schon in der Hinrunde gegen Bochum und so angefangen. So. Da hat er zwar eine Vorlage gegeben, aber nach hinten gearbeitet hat er seit dem 10. Spieltag nicht mehr.
Ja, also gut. Ja, gut, okay.
Im übertriebenen Sinne jetzt.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich sag mal so, ich fand seine Leistung gegen Augsburg auch an einer oder anderen Stelle auch ein bisschen zu lasch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch nicht so richtig klar war, worum es geht. Und dass es ein sehr wichtiges Spiel ist, auch gerade um wieder reinzukommen. Am Ende hat man dann nochmal gesehen, okay, der Wille ist dann doch da, aber der Einstieg ins Spiel war dann doch teilweise ein bisschen zu lasch. Nur was man in meinen Augen klar sagen muss, man muss klar 3 Faktoren nennen. Erstens, der Platz war richtig scheiße. Ich bin der letzte Mensch, der irgendwie so sinnlose Ausreden irgendwie sucht, damit man irgendwas erklärt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das halt auch nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass die Spieler sich auf dem Platz da wohlgefühlt haben. Klar, du musst dich natürlich trotzdem adaptieren und musst natürlich trotzdem, haben sie auch gemacht, aber es war auch erstmal eine Eingewöhnungssache. Zweitens, es gab viele Umstellungen, dann plus noch Würz raus, plus noch Tarnig dabei, da hast du auch nochmal 2 Leute weggehabt, was ich schon gesagt habe vorhin. Also da muss man auch mal gucken, so, ne? Allein die Anspielstationen im Zentrum waren nicht so gegeben, wie man das sonst vielleicht kennt, was natürlich trotzdem nicht entschuldigt, dass hier und da dass die Einstellung irgendwie ein bisschen fragwürdig erschien. Und der dritte Faktor ist einfach, das hatte der Marseille auch schon gesagt, Augsburg hat zwar aggressiv gespielt und die haben auch ordentlich das gemacht als Team, also Mannschaftsleistung war gut, aber die waren halt extrem defensiv, ne? Und ich glaube, gerade für jemanden wie Frimpong, der ja sehr über diese Tempo-Vorstöße kommt, der dann auch mal, ja, für ihn war es einfach super frustrierend, da auf der Seite im Prinzip nie in ein Laufduell zu kommen, weil der Gegner halt immer irgendwie 10 Meter vor ihm stand. Das ist halt schon irgendwie frustrierend. So, deswegen, es war einfach ein schwieriges Spiel, so vom Style her des Gegners, von den Bedingungen her. Es hat, meine ich, auch geregnet. Also, ne, das sind alles keine Ausreden dafür, dass man irgendwie nicht 100% in die Zweikämpfe geht, aber es ist zumindest eine Erklärung dafür, warum man vielleicht insgesamt nicht die besten Start hatte ins Spiel. Ich gebe dir vollkommen recht, Borsi. Ich will auch gar nicht, es ist absolut daneben, jetzt auf Schick rumzureiten. Ne? Wir reden hier ja nur über die Leistung so ein bisschen und das sind so ein paar Spieler, die natürlich so ein bisschen rausgestochen sind. Und ich fand halt, Schick hat jetzt sowohl gegen Augsburg, wo er aber noch ein paar gute Chancen hatte, muss man sagen, oder Situationen, als auch gegen Leipzig so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht den Druck nicht 100%, aber das ist einfach nur ein Gefühl, das muss nichts heißen, der kann auch jetzt gegen Gladbach 3 Tore machen und das
war's. Ja, also Druck ist ja nochmal was anderes,
ja, es geht
ja um die reine Spielleistung jetzt.
Genau, die war nicht schlecht. Die war nicht schlecht. Man hat einfach nur gemerkt, okay, vielleicht ist da der Druck noch gar nicht so ein Tick zu hoch von 0 auf 100 im Prinzip.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Das war anderthalb Jahre raus.
Ja, absolut.
Aber anderthalb, und jetzt musst du auch mal überlegen, er hat auch noch nichts gewonnen und der merkt doch auch, hier geht irgendwas und vielleicht hat er auch einfach Schiss, der Schuldige dann zu sein, dass es nicht weitergeht.
Ja, vielleicht will er alles zu perfekt machen, kann sein.
Ja, ja, richtig, weil er halt, dass der da halt ein bisschen was mit dem Kopf hat vielleicht, weiß man ja nicht.
Aber wir haben ja Gott sei Dank noch den einen oder anderen Mittelfeld- und Abwehrspieler, der die Tore macht. ja, habt ihr noch was zu Augsburg oder wollen wir rüber zu Leipzig gehen?
Ich fand es am Spiel, Namensspiel, ja, sorry Marcel.
Ich möchte zu Augsburg eigentlich nur sagen, dass ich will jetzt alles gar nicht so schlecht reden, weil eigentlich, wenn du ein bisschen effizienter in der Chancenauswertung bist, dann führst du da 2-0 zur Halbzeit.
Absolut, 100%.
Ja, 100%. Am Ende sind wir an uns selber verzweifelt, also ich kann mich erinnern, war jetzt nicht die beste erste Halbzeit von uns, aber Grimaldo, Lattenschuss, Hofmann tritt am Fünfer neben den Ball,
ja, Schick.
Schick kriegt einen langen Ball alleine vorm Tor, ja. Also das sind schon drei dicke Dinger, wo es eigentlich 1-0 stehen muss.
Ja, definitiv, viel zu viele negative Vibes.
So weiter, ne? Ja. Genau, deswegen, ich würde das gar nicht so schlecht reden, ihr habt eigentlich alles schon gesagt, Voraussetzungen waren halt eklig, arschkaltes Wetter, scheiß Platz, bestimmt sauhart gewesen.
Ja, und wie gesagt,
taktisch Vibes, super. Man muss halt auch mal wieder auf den Boden zurückkommen.
Ja, taktisch super auch von Augsburg gemacht, wie gesagt. Ne? Ich glaube, genau, Augsburg darf man da einfach nicht, genau, muss man einfach Respekt zollen. Ja, super gemacht, auf jeden Fall.
Und ja. Am Ende muss man das Positive rausheben. Wir haben bis zur letzten Sekunde an uns geglaubt und das Ding einfach irgendwie über die Linie gekriegt und den Rest drauf geschissen, ganz ehrlich. Ja. Das sind die Siege, die du holen musst, wenn du da oben bleiben willst.
Ja, und das ist definitiv.
Highlight war für mich die Bank auch, ne? Also wie ein Fosu-Mensa, wann hat er das letzte Mal gespielt? Also wirklich in dieser Saison hat er noch gar nicht gespielt, ne?
Doch, Euroleague.
Hatte Euroleague. Ah ja, stimmt, Euroleague hat er doch mal gespielt. Aber wie ein Fosu-Mensa sich da gefreut hat, ne?
Ist der nicht gemeldet? Der ist doch gar nicht gemeldet.
Ah, nee, Quatsch, der ist nicht gemeldet. Der hat in dem Testspiel gespielt.
Der hat jetzt genau, gegen Venedig gespielt.
Ah, okay. Ich hab mich auch verwechselt.
Ja, Testspiel war es gegen Venedig. Ja,
auf jeden Fall was Internationales. Aber wie so ein Fosu-Mensa sich da auch freut, ne? Also, das ist so geil, einfach zu sehen, wie diese Mannschaft einfach in jedem Bereich, unabhängig davon, ob es, glaube ich, Betreuer ist, Busfahrer oder keine Ahnung was, oder Ersatzspieler, die sind so aufeinander abgestimmt und die sind so eine Einheit und das ist so brutal. Oder auch jetzt das Video, kommen wir ja gleich, zu Leipzig, als Hincapie das Tor macht und wie Palla da an der Bande steht und dann komplett auch ausrastet, ne? Ja,
Frimpong auch.
Frimpong, absolut mega geil.
Puerta springt erstmal in Hincapie rein. So.
Ja, und auch dann in Augsburg nochmal, ne, wie diese ganze Truppe dann, ne, Alter, wie so Kleinkinder, die sich, keine Ahnung, die, weiß ich nicht, die irgendwie schulfrei haben, keine Ahnung was, wie die in diese Kurve einfach gelaufen kommen, ja, und einfach mit diesen strahlenden Gesichtern, als ob du jedem irgendwie so ein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es war einfach krass. Ein Bild für die Götter, auf jeden Fall. Das sind so die Erinnerungen, die dann letztendlich bleiben. Und ich hoffe so sehr, dass im Hintergrund es ganz, 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 ganz viel Videomaterial geben wird, was am Ende der Saison hoffentlich, wenn es positiv wird, dann zu einem geilen Film irgendwie zusammengefügt werden. Ich glaube, da sind richtig geile Aufnahmen dabei.
Ja, da gehe ich von aus. Ja, lass uns zum Leipzig-Spiel gehen. Ein Spiel der emotionalen und sportlichen Schwankungen bis zum geht nicht mehr. Also ich will das jetzt gar nicht alles nochmal nach und nach jetzt hier wiedergeben, sage ich mal so, sondern lass uns mal einfach mal so ganz kurz über das Spiel allgemein reden. Also mir sind zwei Sachen extrem aufgefallen. Erstens, die Mannschaft, was die für eine Moral hat und wie die sich auch von den dümmsten Gegentoren, denn sagen wir mal ehrlich, das 2-1 für Leipzig war wirklich, also das 1-0 war einfach krass gemacht. Das muss natürlich vorher schon wegverteidigt werden an den Außenstellen von Tah oder Stanisic, aber was Xavi dann da im Strafraum macht, ist natürlich geisteskrank gewesen. Aber dieses 2-1 war natürlich selten dämlich. Da hat sich Alonso auch richtig aufgeregt drüber. Hast du dann auch gesehen, aber nicht direkt, sondern du hast gesehen, erst okay, hat er so genommen das Tor und dann hat er sich nochmal richtig so aufgeregt mit so Handgeste. Und das war richtig dumm, aber dass du nach so einem Ding einfach dann zurückkommst und dann nach einer Ecke 5 Minuten später das 2-2 erzwingst, mehr oder weniger. Das ist einfach, das zeigt, wie krass diese Mannschaft von der Moral ist. Für die kann, du kannst, wir haben es die Saison, glaube ich, noch nicht gehabt, dass wir mit 2 Toren zurückgelegen haben. Aber ich habe nicht mal mehr Angst davor, muss ich sagen. Ich habe nicht mal mehr Angst davor. Und das Zweite, was mir einfach aufgefallen ist, was Michel auch gerade schon gegen Augsburg gesagt hat, der Teamgeist untereinander, der ist so krass einfach, dass du mittlerweile wirklich das Gefühl hast, dass jeder für den anderen, ja, die würden eine Grätsche ins Gesicht nehmen vom Gegner, um dem anderen eine Chance zu geben, so mehr oder weniger. Das sind so zwei Sachen, die mir abseits des sportlichen Ganzen sehr, sehr krass aufgefallen sind. Und ja.
Lass mich da mal anknüpfen.
Ja, gerne, Borsi.
Allein bei der Szene, wo der Wirtz die Chance hatte vor dem 2-1.
Ach, der Schuss, der den Blasic dann nach
ja, den der gehalten hat.
Ja, genau.
Letzte Saison waren auch so Szenen, da wurde dann abgewunken, wenn man kritisiert wurde, ey, warum legst du nicht quer? Wirtz hat sich direkt entschuldigt, warum er nicht nochmal rübergelegt hat zu Schick oder auch nochmal was anderes. Auf jeden Fall hat er direkt gesagt, also ja, hier, sorry, ich hab's versucht, so, ich hätte auch rüberlegen können. So, ne? Letzte Saison wäre es so gewesen, ein Diaby hätte einfach abgewunken, er wäre sauer gewesen. Die haben sich darüber unterhalten und haben dann einfach weitergemacht. Das ist halt auch ein Riesenunterschied. Gut, dass die Ecke dann so kurz gelaufen ist. So. Aber ich muss auch sagen, so, dass wir diese Saison, ich glaube, ich werde es bereuen, dass ich das jetzt sage. Also ich hoffe, es geht gut.
Dann lass es.
Was?
Dann lass es lieber.
Nee, ich kann ja auch loben. Ich muss ja nicht nur kritisieren. Dass wir einen Torwart haben, der uns diese Saison absolut im Spiel hält. So.
Ups, ich glaube, Borsi ist einmal kurz rausgeflogen.
Aber gut, dass wir das noch mit...
Das Statement gut, dass wir das unterstreichen, dass er jetzt einfach
raus. Aber das Statement
stark.
Haben wir bekommen. Ich guck mal. Ich check das mal eben.
Aber er hat recht mit dem, was er sagt. Das stimmt. Gebe ich ihm zu 100% recht.
Ja, was Radetzky in der ersten Halbzeit da rausgeholt hat, war schon teilweise, da war jetzt nicht so viele 100.000%ige Chancen dabei, wo man sagt, das war jetzt die Parade des Jahres. Aber da waren halt so 2-3 Chancen dabei, die waren schon, muss man erstmal wegmachen, so, ne, oder?
Ja. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, Marcel, möchtest du vielleicht weitermachen kurz? Soll ich weitermachen?
Gerne, ja, kann ich. Also, ja, gebe ich euch recht. Radetzky, diese Saison zuverlässiger Rückhalt. Er hatte wieder einen seiner typischen Bälle dabei, wo er dem Gegner den Ball quasi serviert im Aufbau.
Ich bin wieder da.
Borsi ist back, sehr gut.
Das muss man ja, ja mal so mal sagen. Da will ich Radetzky loben und schon fliege ich aus dem Internet. Ne? Also das dann stimmt ja auch schon wieder was nicht. Ja, wie gesagt, dass wir worauf ich nochmal zurück wollte. Sorry, Marcel, dass ich jetzt so grätsche. Ja, wir haben einfach einen Torwart zurzeit, der uns halt einfach im Spiel hält und wirklich mal ein paar Dinge rausholt, die einfach überragend sind. So. Das finde ich ganz gut. Hoffentlich macht er so weiter.
Marcel, du darfst.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich wieder ansetzen soll. Auf jeden Fall, Radetzky, guter Rückhalt. Ein, zwei Unsicherheiten immer noch dabei, aber zum Glück nichts, was bestraft wird. Und ja, um generell das Spiel nochmal zu analysieren, Leipzig erste Halbzeit saustark gewesen. Ich muss zugeben, ich habe auch echt nicht damit gerechnet, dass wir dann 3er holen. Ein Punkt war ich vollkommen zufrieden mit, hätte mir das einer vorm Spiel gesagt. Dementsprechend Leipzig auch Druck gemacht, erste Halbzeit. War ein bisschen wie in Stuttgart, dass wir eigentlich froh sein können, mit 1-0 nur in die Pause zu gehen, weil wirklich an eine Riesenchance aus der ersten Halbzeit kann ich mich von uns jetzt nicht erinnern. Alonso muss die halt auch so catchen in der Kabine, weil es war genau wie in Stuttgart, 1-1, die kommen aus der Kabine und es war, glaube ich, der erste Angriff, wo es direkt 1-1 steht, ne? Also der muss die...
Ja, kommt hin.
Also es war gleich komplett andere Mannschaft. Also die Körpersprache war anders. Auf einmal haben sie die Zweikämpfe gewonnen. Auf einmal kamen die Pässe wieder vernünftig an und so. Alles, was in der ersten Halbzeit gefehlt hat, wo gefühlt jeder zweite Ball und jeder Zweikampf bei den Leipzigern war. Und zweite Halbzeit kam kaum noch was von Leipzig. Und wie einer, ich glaube, Tiger hat es schon gesagt, ne, dass das 2-1 für Leipzig war halt ein Geschenk mit 10 Schleifen drum. Komplett in unsere Drangphase rein. Es war super unnötig. Deswegen gut, dass wir diese Saison auch starke Standards spielen. Und so konnten wir das Spiel dann noch für uns entscheiden. Es hätte natürlich auch in die andere Richtung gehen können, aber ja, das ist halt diese Mentalität, die wir diese Saison irgendwie aufgebaut haben. Das Glück ist dann auch mit den Tüchtigen irgendwann. Und so gewinnst du halt so ein Spiel, ne?
Ja, und ich fand auch insgesamt war es nicht unverdient, ne? Also ich glaube, selbst Marco Rose hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, dass wir aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch verdient gewonnen haben. Denn seien wir mal ehrlich, Leipzig hat in der zweiten Halbzeit bis auf das Geschenk da von der Ecke und vielleicht noch ein, zwei Situationen hatten die jetzt auch nicht mehr viel vom Spiel. Und ich fand auch schon die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit hat man schon gesehen, dass wir uns da schon ein bisschen besser reingefunden hatten. Und auch Leipzig sich mehr zurückgezogen hat, was sie vielleicht auch aus taktischen Gründen gemacht haben, klar, keine Frage. Aber wenn man das Spiel insgesamt sieht, dann muss man sagen, erste halbe Stunde klar Leipzig, dann eine Viertelstunde relativ ausgeglichen und die zweite Halbzeit klar an uns. Und ich gebe dir aber recht, wie gesagt, die Chancen waren jetzt nicht so krass. Also man hat jetzt nicht irgendwie da Chancen über Chancen gehabt, ne? Also wir hatten eine gute in der ersten von Grimaldo, das war aber abseits. Und dann hatten wir halt die Würzchance. Und ansonsten war da jetzt auch nicht mehr so viel übrig. Das meiste halt einfach nach Standards, ne? Dass du dann halt da zwei Dinger nach Standards machst und das Spiel dann noch drehst. Das zeigt einfach, dass diese Mannschaft dieses Jahr einfach immer Wege findet, Spiele zu gewinnen. Egal wie schlecht es läuft, egal wie schwierig es aus dem Spiel raus ist, egal wie die ganze Situation ist, diese Mannschaft sucht und findet Wege zusammen mit dem Trainerteam, um diese Spiele zu gewinnen. Und das ist einfach nur verrückt.
Man muss auch einfach sagen, dass es keine andere oder kein Gegner schafft, uns länger als eine Halbzeit so unter Druck zu setzen. Stuttgart ist nach 45 Minuten eingebrochen, Leipzig jetzt genauso, München hat es auch nicht geschafft und das sind alles schwere Auswärtsspiele, ne?
Absolut, Dortmund auch nicht.
Ja, Dortmund hat gespielt wie ein Absteiger.
Ja, ja, also, gut, das stimmt.
Das möchte ich gar nicht mit anfangen.
Das stimmt, das wird schwieriger in Dortmund in der Rückrunde, denke ich mal. Die haben auf jeden Fall auch sich ordentlich verstärkt und spielen besseren Fußball aktuell. Aber ja, gebe ich dir recht. Diese Mann, also man findet immer irgendwie, man kann sich immer irgendwie, ja, adaptieren an den Gegner und findet dann einen Weg, sich dann dieser Drangphase oder dieses Drucks zu entziehen mit irgendwelchen Mitteln. Und ja, ich denke, wenn man dieses Niveau, wenn man das hält, was wir aktuell spielen, dann sehe ich uns auf jeden Fall nicht mehr als mal ein Spiel verlieren, so in Folge. So, ne? Also ich sehe uns da jetzt nicht 3-4 Spiele in Folge strugglen oder so. Also das ist schon sehr, sehr konstant. Was mir ein bisschen, muss ich sagen, da über die Personalie wollte ich eigentlich gegen Augsburg schon sprechen, aber jetzt beim Leipzig-Spiel würde ich es dann doch gerne mal aufmachen. Das ist auch gar keine Kritik oder Bashing oder so, sondern es ist einfach, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Stanisic. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob er lieber diese Außenverteidigerposition spielt und diese Dreierkette Außen-Innenverteidiger, sage ich mal so, ihm vielleicht nicht so 100% liegt aus verschiedensten Gründen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl gegen Augsburg hat er ein, zwei Situationen gehabt, wo ich mir gedacht habe, ach du meine Güte, was war das? Vor allem da diese eine Situation, wo Radetzky den Ball fast ins eigene Tor legt. Und auch jetzt gegen Leipzig, da fehlt noch so ein bisschen, finde ich, die, ja, wie soll man sagen? Also
die Ruhe.
Ruhe, glaube ich, Ruhe. Du hast so ein bisschen das Gefühl, er ist sehr hektisch, wenn er den Ball hat. Und überhaupt so. Und ja, da fehlt mir noch ein bisschen die Ruhe, Abgeklärtheit. Also, ja, muss man halt jetzt gucken, ne? Palla wird jetzt erstmal fehlen. Hat sich ja leider gegen Leipzig genau wie Frimpong verletzt. Frimpong Gott sei Dank nicht so schwer, Palla etwas schwerer. Da muss man jetzt mal gucken, wie man halt aufstellt, ne? Also, das beste Szenario wäre natürlich, Kosunu kommt relativ zeitig zurück und kann dann zusammen mit Tah und Hinkapi die Innenverteidigung bilden. Und André schritt nach vorne auf die Palla-Position. Aber, ja.
Wie sieht's aus, Marcel, beim Afrika-Cup?
Algerien liegt hinten.
Was aber gut ist.
Was ja genauso gut ist, wie wenn sie führen würden.
Genau, also, dürfen nur die Unentschieden spielen.
Ich wollte gerade sagen, Unentschieden wäre halt doof.
Wobei Unentschieden würde, glaube ich, aber auch reichen, damit Algerien an der Elfenbeinküste vorbeizieht, glaube ich.
Genau, das ist richtig, ja.
Also eigentlich ist es sogar egal, wie das Spiel ausgeht. Ja. Das wird sich sowieso morgen erst entscheiden, ne? Also,
ich wollte gerade sagen, wir müssen, glaube ich, auf Sambia oder was das war hoffen. Ne?
Ja, Namibia, glaube ich, müssen wir Daumen drücken gegen Marokko und Sambia müssen wir auch die Daumen drücken. Dass die da weiter gewinnen, damit die Elfenbeinküste möglichst Fünfter wird in der Rangliste der drei, der Drittplatzierten.
Aber seien wir ehrlich, es ist eher unrealistisch.
Ja, leider ja, leider ja, leider ja, leider ja.
Einfach darauf hoffen, dass die im Achtelfinale oder was auch immer das ist, direkt einen schweren Gegner kriegen und dann
raus. Ja, ich glaube, die würden gegen Senegal spielen. Das ist ja dann schon mit einer der schwersten Gegner. Aber das Spiel ist auch erst nächste Woche Montag. Also, wenn die weiterkommen, wahrscheinlich Darmstadt ist das Früheste, was realistisch ist für Kosunu. Schauen wir mal. Aber nochmal zurück zum Leipzig-Spiel. Also hier nochmal ein paar Statistiken. Was auch nochmal krass ist, finde ich persönlich, der XG-Wert am Ende des Spiels lag bei Leipzig bei 1,09 und bei uns bei 2,77. Also ich sage euch ganz ehrlich, Leute, die sind ja ganz nett, diese Statistiken, und ist auch ganz interessant oft das mal. Aber wenn du das Spiel gesehen hast und danach mal so einen XG-Wert schätzen müsstest, würdet ihr schätzen, dass wir fast einen dreifachen Wert hatten wie Leipzig? Unabhängig davon, dass wir ein Tor mehr gemacht haben, aber nur was die Chancen angeht, so niemals, oder?
Nee, alleine das Ding, was der Šeško da in der ersten Halbzeit vorbeigrätscht, plus ein, zwei Schüsse sind ja schon über eins eigentlich in meinen Augen.
Ja, sehr komischer Wert auf jeden Fall, also zumindest wenn du Bundesliga.de Glauben schenken darfst, aber ja, gut. Naja, ansonsten interessant auf jeden Fall wieder Ballbesitz, ne? Fast 60% Ballbesitz gehabt gegen ein Team wie Leipzig, ist schon stabil. 90% Passquote, fast 8% besser als Leipzig. Und das Interessante ist, wir haben 220 Pässe mehr gespielt als Leipzig. Das ist brutal. Das sind
zwei, ja, da gab es doch diese eine Frequenz, in der, ich glaube, das war um die 80. rum. Ich glaube, da gab es ungefähr so, weiß nicht, 78 Anspielstationen, ohne dass Leipzig den Ball bekommen hat. Also es war schon echt krass zum Ende hin. Da hat die Truppe auch gedrückt wie bescheuert. Und gab wenig Entlastung, ne, für Leipzig, gerade zum Ende der zweiten Halbzeit. Da war eigentlich nicht so viel.
Laufstärkster Spieler, tippt mal. Wen habt ihr da auf dem Radar?
Palacios.
Nein.
Laufstärkster Spieler.
Aber noch was anderes, was du so gerade gesagt hast, wegen den Pässen.
Jo, richtig, Würz. Ja, Borsi.
Wegen den Pässen. Ich fand das am Ende einfach faszinierend, wie der Xhaka mit dem Fuß auf dem Ball stand, nicht angegriffen worden ist und dann erstmal dirigiert hat, wie sie alle laufen sollen.
Stimmt, hat er gezeigt, dass er weiter rechts raus soll, ne? Ja, die Außenbahn durch, ne? Stimmt. Ja.
Also, laufstärkster Spieler war Florian Wirtz mit 12,3 Kilometer. Und jetzt dürft ihr mal raten, wer der zweikampfstärkste Spieler war, also die meisten gewonnenen Zweikämpfe.
Hinkap hier?
Nein.
Wenn du so fragst, wahrscheinlich auch Florian Wirtz, ne?
Du bist sehr smart. Ja, auch Florian Wirtz. 14 gewonnene Zweikämpfe.
Stark. Wobei, ich bleib gerne bei Hinkap hier nochmal. Ich muss sagen, hat mich richtig für ihn gefreut. Nicht nur wegen dem Tor. Also ich glaube, der hat das auch grundsätzlich so ganz ordentlich gemacht. War immer eigentlich mehr oder minder zur Stelle.
Definitiv eins seiner stärksten
Spieler. Hinkap hier war mit einer der stärksten auf jeden Fall. Und auch er war ja lange, auch für ihn halt schwer, ne? Also, ne, auch jetzt nach der Pause davor nicht so viel Spielpraxis gehabt. Dann spielt sie direkt mit in Leipzig. Ja, also muss ich sagen, hat mich mega für ihn gefreut, da nochmal Selbstvertrauen zu tanken und da nochmal gute Performance zu liefern. Und auf jeden Fall.
Ja, gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf eine kleine Vorschau.
Hatte noch einen kurzen Punkt tatsächlich. Ja, habt ihr das Interview gesehen nach dem Spiel vom Tah?
Zugegebenermaßen nicht, nee.
Okay, sonst keiner. Also das ist jetzt wieder auch ein bisschen, ja, ein bisschen weit hergeholt. Aber gerade auch bei einem Tar finde ich einfach so, wie er auch, ich meine, vor der Kamera war er immer gut, ja. Das muss man, glaube ich, kann man so sagen. Aber ich finde, er beschäftigt sich ja auch sehr viel mit. Also wenn man ihn so ein bisschen verfolgt auf Social Media oder sonst was, ja, hier Thema mentale Stärke und so weiter und wie wichtig das nicht nur das Physische ist, sondern auch das Psychische, das was im Kopf passiert und so weiter. Und das hat er auch irgendwie so ein bisschen widergespiegelt, dass sie vom Kopf her quasi immer diese Mentalität halt dann auch irgendwo bis weit über 90 Minuten halt einfach auch haben. Und ich glaube, auch so ein Tal ist einfach ein Spieler, der auch in Leverkusen jetzt in den letzten Jahren einfach auch wirklich zu einem Spieler herangewachsen ist, der nicht nur physisch mittlerweile sehr, sehr gut ist, sondern auch wirklich von der mentalen Seite her einfach einen riesengroßen Schritt gemacht hat und dass auch diese mentale Komponente einfach sehr weit fortgeschritten, vor allem bei ihm ist, ja, aber auch bei den Spielern, die jetzt auch neu dazugekommen sind. Und ich glaube, diese Mischung aus, keine Ahnung, spielerische Klasse, gutes Mannschaftsgefüge, gute mentale Stärke, ich glaube, das sind alles so Faktoren, die da so reinzählen. Und ich glaube, das ist einfach mir bei diesem Interview nochmal aufgefallen, wo ich gedacht habe, ja, Mann, ey, das ist krass. Also, dass nicht nur das Spielerische halt am Ende entscheidend ist, sondern wirklich, wie du vom Mindset einfach die letzten Minuten nochmal dich selber pusht, in so einer Stresssituation als Team einfach nochmal versuchst, die letzten Prozentpunkte einfach rauszuholen. Und das ist richtig das hat, geil
das,
gewesen.
Das hat der Hofmann auch gesagt, sowohl nach dem Spiel gegen Augsburg als auch jetzt im Interview nach dem Leipzig-Spiel, hat er gesagt, so, wir verfallen halt nicht in Panik, so, ne? Du merkst irgendwann, okay, 89. Minute, 90. Minute, shit, wir müssen jetzt eigentlich schon ein Tor machen und wir haben nicht mehr viel Zeit, so, aber du machst halt dann nicht irgendwas, was du machst, weil du denkst, du musst jetzt irgendwas machen, sondern du machst halt einfach das weiter, woran du glaubst und was halt immer funktioniert hat, so. Und wenn du daran halt auch glaubst, dass du halt auch mal in der 95. oder in der 94. Minute ein Tor machen kannst, warum sollte das nicht klappen so? Und das hat Herr Hofmann auch gesagt, so, wir machen einfach das weiter, spielen konsequent, spielen diszipliniert, machen keinen Mist sozusagen, nur weil wir jetzt nicht mehr weniger Zeit haben, so, und dann wird man auch dafür belohnt, so, und das ist ja im Prinzip genauso gewesen.
Ja, aber ich glaube aber, das ist auch das, was uns vielleicht in den Jahren zuvor gefehlt haben. Ne? Diese Spieler, die diese Komponente auch mitgebracht haben. Ne? Wir hatten immer viele junge Spieler, die ne, herangewachsen sind und die mit diesen Situationen vielleicht gar nicht umgehen konnten. Auch so ein Tag konnte jahrelang am Anfang nicht mit diesen Sachen halt umgehen. Und mittlerweile ist er auf jeden Fall ein Schlüsselspieler,
ja,
der quasi diese mentale Komponente einfach auch mit reinnimmt. So, ne?
Ich glaub, dass Jonathan da auf jeden Fall ein sehr gebildeter Mensch ist und auch sich sehr viel weiterbildet in diesem Bereich. Glaube ich schon, dass ihm das auch sehr wichtig ist. Und er macht auch den Eindruck, dass er sich viel mit so manchen Themen beschäftigt, die vielleicht so ein bisschen out of the box sind, so, ne, aber bei Jonathan bin ich trotzdem immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil wir hatten schon mal eine Phase gehabt, wo er so krass war und so gut war und dann kam wieder eine Phase, wo er so ein bisschen abgetaucht ist und das war jetzt nicht unter Alonso, sondern ich meine, das war unter Seoane.
Leipzig war doch das beste Beispiel.
So, und
erste Halbzeit war nix, zweite Halbzeit hat er sich gesteigert.
Ja, aber es war ja bei der kompletten Mannschaft so. Also die erste Halbzeit.
Sowieso.
Ne? Es war ja nicht nur Tar, die ganze Halbzeit war ja. Und man muss halt sagen, ne?
Danke.
Riesen, was sagst du? Hast du was?
Alles gut, rede weiter.
Und du hast, was ich auch am Tar jetzt gerade ganz geil fand, war einfach die Tatsache, dass er sich die gelbe Karte in dem Moment abgeholt hat, wo es am wenigsten wehgetan hat, ne? Also war auch nochmal ein guter Punkt.
Wo es am wenigsten wehgetan hat.
Das habe ich jetzt auch nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen.
Ja, er hat es in der Situation gemacht im Mittelfeld, wo er sich selber den Ball vertändelt hat. Und es macht mehr Sinn, diese Karte jetzt zu ziehen. Und ich glaube, das war schon mehr oder minder vielleicht sein Plan, als jetzt am Samstag gegen Gladbach.
Wieso? Ob du jetzt gegen Gladbach ohne da spielst oder in Darmstadt?
Er musste da das Foul ziehen, weil Openda sonst weg gewesen wäre.
Ja, eben.
Das hatte jetzt nichts damit zu tun. Okay, ich hole mir jetzt eine gelbe Karte.
Wir spielen nächste Woche in Darmstadt. Ach ja. Fuck, wir spielen ja gar nicht gegen Bayern. Das nee, ist
Bayern ist danach die Woche. Ja, ja.
Ah, okay, sorry, ich dachte, das wäre... Okay, dann nehme ich das zurück.
Es ist auf jeden Fall schon gut, dass er sich die gelbe Karte vor München noch geholt hat.
Ja, genau, das war so der Tenor.
Aber die Szene war einfach nur dämlich. Er hätte auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, hätte er auch, glaube ich, ohne gelbe Karte aus dem Spiel gehen können.
Ja, wer weiß, ob er das wollte, ne? Vielleicht war der Tenor ja, dass er in dieser, dass er entweder jetzt gegen Leipzig oder gegen Darmstadt... Ja,
aber ich glaube nicht in der 15. Minute.
Nee, das stimmt.
Das ja,
stimmt.
Das glaube ich auch nicht.
Also da, das kannst du dann machen, wenn es 3-2 steht für den Bayer und dann irgendwie Leipzig nochmal angreifen, dann flexst du einen um, so von mir aus, so an der Seite.
Ja, war jetzt um weiter gut,
das stimmt. Aber nicht nach 15 Minuten und danach ist er ja nochmal reingegangen, wo er einen mit dem Arm im Gesicht trifft, so. Da habe ich mir auch schon gedacht, puh, ein anderer Schiri, der gibt da vielleicht, ist es jetzt vielleicht nicht das Top-Spiel, gibt es vielleicht Gelb-Rot. Aber gut, hat ja nochmal geklappt. Aber ich finde es einfach faszinierend bei ihm, so dass er sich dann auch rausziehen kann aus dem Loch. Und das war halt in der Vergangenheit halt nicht so. So, das beste Beispiel, so in der zweiten Halbzeit gewinnt er dann einen Zweikampf. Er hat den Openda einfach nur weggerempelt. So, er hat keinen Stich mehr gesehen gegen den. So, war schon ganz gut. Aber in der ersten Halbzeit war halt wieder komisch, ja.
Ja. Bezüglich gelbe Karten auf jeden Fall auch interessant. Wir haben aktuell auch, glaube ich, 2 Spieler mit 3 gelben Karten. Das ist einmal Chaka und dann noch...
Meinst du etwa den Chaka, wo alle gesagt haben, dass er sich 50 rote Karten holt bei uns?
Genau, der. Und dann auch Hofmann. Also es sind 2 Spieler mit 3 gelben Karten. Also da könnte es dann durchaus Richtung Bayern-Spiel nochmal interessant werden, wenn sich jetzt einer... von beiden oder so gegen Gladbach eine gelbe abholt. Also ich meine, das ist halt, gehört halt dazu, ne? Kann man jetzt nicht immer, kann man jetzt nicht mit.
Ja, aber ein Hofmann holt sich ja, wie gesagt, glaube ich, jedes 6., 7. Spiel eine gelbe.
Ja, theoretisch schon, ne?
Das war schon so. Gegen Augsburg war Frust.
Ich glaube, Frimpong hat auch 3 gelbe Karten, aber irgendwann ist halt immer soweit.
Gegen Augsburg war die Hofmann-Gelbe einfach nur Frust. Weil er
das kann sein, ja.
Ball verloren hat und ist einfach hinterher gegrätscht, so. Ja. Kann man mal machen. Zeichen setzen.
Gut, Leute, lass uns kurz Gladbach-Darmstadt steht an. Doppelt, ich sag mal, auf dem Papier jetzt Teams aus der unteren Hälfte. Gladbach habe ich jetzt persönlich am Sonntag gesehen gegen Augsburg. Ich muss sagen, also es sieht auf jeden Fall besser aus als in der Hinrunde, als wir da gespielt haben. Machen auf jeden Fall ein bisschen besseren Eindruck, finde ich persönlich. Aber was halt bei denen immer noch so krass problematisch ist es halt Defensive, ne? Also die lassen so viel zu, die machen so viele Fehler, die stehen so weit auch teilweise weg vom Gegner. Also Augsburg hatte jetzt, ohne jetzt zu lügen und ohne zu übertreiben, aber ich habe jetzt nicht auf die Stats geguckt, ich habe, wie gesagt, mir das Spiel nur angeguckt da am Sonntag, aber Augsburg hatte auf jeden Fall, also locker 20 Torschüsse, also 15 bis 20 Torschüsse locker. So, nicht jeder ist aufs Tor gegangen, so, ne, hier war super Chance, aber die hatten so viele gute Situationen. Und auch das, soweit ich das gehört habe, hatte Stuttgart die Woche vorher auch relativ viele, sagen wir mal, gute Situationen gehabt. Nicht unbedingt super Chancen, aber gute Situationen auf jeden Fall. Und ich glaube einfach, dass, also man muss gegen so ein Team, das dir so viel bietet, musst du eigentlich 3 Punkte zu Hause holen, sage ich mal so. Ne? Ich meine, es wird natürlich interessant zu sehen sein, was die Bayern morgen gegen Union machen. Einfach mal so aus Interesse, nicht, dass es jetzt irgendwie relevant ist für das Spiel gegen Gladbach oder so, aber ich glaube, die Bayern haben auch ordentlich Druck und das sind halt so Spiele gegen Gladbach so, die musst du halt dann einfach ziehen zu Hause. Ne? So ein Spiel in Leipzig kannst du auch mal unentschieden spielen, so. Ich würde sogar fast sagen, dass so ein Spiel kannst du auch mal verlieren, je nachdem, wie das Spiel läuft. Aber so Spiele wie gegen Gladbach zu Hause, die musst du eigentlich ziehen. So ein Spiel in Darmstadt musst du ziehen. Also ohne jetzt, das klingt jetzt von mir sehr vereinfacht, da steckt natürlich trotzdem viel Arbeit hinter und die Einstellung muss auch stimmen. Aber es sind natürlich irgendwo 2 Spiele, wo du natürlich jetzt vor dem Bayern-Spiel, gerade vor dem Bayern-Spiel dann am 10. Februar, dann nochmal richtig gut deine Position verfestigen kannst. Ne? Also wenn du mit, sagen wir mal, Bayern gewinnt das Spiel jetzt, wenn du mit einem 4-Punkte-Vorsprung in das Bayern-Spiel gehen würdest und hast dann die Chance, da auf 7 Punkte zu stellen, bei noch, weiß ich nicht, 10 Spielen oder so, 12 Spielen, 11 Spielen, das wäre schon krass. Also das wäre schon richtig krass. Ich bin halt gespannt so, eine Darmstadt-Auswärts wird auf jeden Fall ungemütlich, glaube ich. Also es wird kein einfaches Spiel. Darmstadt zu Hause schon unangenehmer Gegner. Auch wenn die jetzt gegen Dortmund ordentlich auf den zum Auftakt auf den Sack gekriegt haben, aber gegen Frankfurt jetzt auch nochmal gezeigt, warum die zu Hause unbequem sind, haben das Spiel dann am Ende nochmal unentschieden gespielt, auch glaube ich 90+4 den Ausgleichstreffer gemacht. Und ja, es wird auf jeden Fall unangenehm. Gladbach in meinen Augen ein Spiel, ja, also ich kann mir halt schwer vorstellen, wie du gegen so ein Gladbach, das so viel zulässt, hinten nicht mindestens 3 Tore machst, bin ich ganz ehrlich. Also natürlich trotzdem ein hartes Stück Arbeit. Ceane kommt zurück, erste Mal wieder zurück im Stadion. Auf jeden Fall schön, dass er das Ganze da so ein bisschen doch dann den Laden doch ein bisschen hochbekommen hat, so nachdem das in der Hinrunde teilweise wirklich schrecklich aussah. Aber ja, tut mir leid, Gary, aber am Samstag gibt es leider keine Punkte. Was habt ihr so zu den beiden Spielen? Irgendwelche Gedanken?
Ja, also wie du sagst, ne, zu Hause gegen Gladbach musst du gewinnen. Also die haben zwar auch ihre Lichtmomente die Saison ab und zu, aber grundsätzlich sind die hinten sau anfällig und nach vorne ist zwar ganz okay teilweise, aber jetzt nichts, was mir irgendwie Angst und Schrecken bereitet. Und in den letzten Jahren zu Hause gegen Gladbach hat eigentlich auch immer gut Spaß gemacht. Also da sahen wir immer ganz gut aus. Deswegen sollte das eigentlich ich will jetzt nicht sagen deutlicher Sieg werden, aber ich glaube, wir werden Tore sehen.
Ja, ich glaube auch, dass wir mittlerweile einfach auch offensiv sagen können, dass solche Dinge einfach gewonnen werden müssen. So. Und wir haben, oder die Mannschaft hat zu viel investiert, um bei einem Heimspiel, das klingt schon sehr, ja, nicht arrogant, aber es klingt schon, ja, nicht so geil. Aber du musst das Ding einfach gewinnen. Und ich bin mir sicher eigentlich, dass wir es gewinnen werden. Es wäre halt super ärgerlich, da auch Punkte liegen zu lassen. Aber das kannst du eigentlich für jedes Spiel jetzt sagen, weil diese Truppe kann jeden schlagen in dieser Liga. Und es ist einfach.
Das klingt schon fast Understatement, man.
Ja, aber ist es denn nicht? Also,
ja, ne? Das ist natürlich richtig, faktisch richtig, aber sowas sagt man ja eher so, wenn man ein bisschen in der. Wir sind 27 Spiele ungeschlagen. Wir sind Erster in der Liga. Du musst dieses Selbstverständnis haben, dass du so ein Spiel zu Hause gegen Gladbach gewinnst. Natürlich steckt da super viel Arbeit hinter für die Spieler und so weiter. Aber ich finde nicht, dass es arrogant ist, wenn man sagt, wir gewinnen zu Hause gegen Gladbach oder wir erwarten, dass wir das Spiel
gewinnen. Ja, ich denke auch, man müsste mittlerweile einfach dieses. Man muss es so mittlerweile einfach nehmen, wie es ist. Und ich kann nichts dafür, dass die Truppe so gut ist. So, was soll ich denn sagen? Also, sei mal, ne? Und diese Truppe hat bewiesen, wie man auch in einer schwierigen Situation quasi als Sieger vom Platz geht. Und da ist die Erwartungshaltung einfach eine, die dann besagt, dass wenn Gladbach kommt, du die dann zu Hause weghaust. So. Und
ja, weghauen mal an die Seite gestellt. Es ist einfach so.
Also 1-0 ist für mich auch weghauen. Also
was in meinen Augen einfach der Punkt ist einfach so, wenn wir so spielen, wie wir die Saison die meisten Teile gespielt haben, dann sehe ich einfach relativ wenig Chancen für Gladbach, das Spiel zu gewinnen. So ganz einfach, so ist es auch einfach. So, ne, natürlich können wir auch mal einen schlechten Tag haben, so, aber wenn die Gladys so spielen, wie sie gegen Augsburg gespielt haben, und wir spielen so, wie wir die meiste Zeit der Saison gespielt haben, dann glaube ich einfach, dass wir so viele Tore machen, dass wir dieses Spiel nicht verlieren werden. Weil, also, ja, das ist so meine Meinung. Das, wie gesagt, man muss immer irgendwo, was ich gesagt habe am Anfang der Folge, be humble, ne, so ein bisschen wissen, wo man herkommt und nicht mit großen Tönen unbedingt so rumspucken, so, sondern einfach mal Taten sprechen lassen. Aber es macht die Mannschaft ja jede Woche so. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaft so gefestigt ist, dass sie das Spiel dann auch genau so nimmt, wie es kommt, so, und dann auch die 3 Punkte hier behält. So, ne? Und bei Gladbach.
Ich bin mal gespannt, wie viele Gladys im Stadion sein werden. Oh. Ich hoffe, dass die Kartenpolitik weiterhin greift und dass es tatsächlich nicht so viele werden.
Aber Gladbach ja nie jetzt mit so 6.000, 7.000 gekommen. Gladbach ja eigentlich immer nur so der Bereich da hinten in der Ecke und dann vereinzelt noch ein paar Leute so.
Ja.
Die meisten außerhalb hattest du eher so gegen Dortmund, dann hast du Schalke früher oder Bayern.
Findest du, ich habe Gladbach eigentlich auch in Erinnerung, dass es eigentlich immer voll war, viele immer da waren.
Also mein Gefühl, Gladbach-Gästefans ist immer so, dass die hinten alles voll machen und das war es dann aber auch. Aber außerhalb nicht so viel sitzt. Das kann mal vor 10 Jahren anders gewesen sein, aber so jetzt in der Regel so jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie dann jedes Spiel irgendwie 10.000 Gladbacher kommen. Also, ne?
ja, hoffen einfach, dass vielleicht nur der F-Block irgendwie ein bisschen F4, ein bisschen H und das war's dann, ein bisschen A vielleicht und der Rest.
Die Kölner hatten ja auch schon Phasen, wo die nur mit 3000 Leuten in Leverkusen waren, ne, also.
Schreiben dann aber bei sich auf dem Instagram-Account, ja, weiß nicht, 7 oder so, ne.
Ach so, ja, die Kölner, ja, das, ja, sowieso, ach, ja, am Ende ist auch egal.
Ja, klar.
Ich denke, mit der Kartenpolitik wird sowieso schwierig werden, da irgendwie überhaupt, mehr als 3-4.
Ja, vor allem dieses Jahr halt, ne. Also, das ist ja das natürlich
schon, schon clever gemacht, was der Bayer da gemacht hat. Sogar Leute, die jetzt irgendwie jetzt aus Leverkusen kommen, Bayer-Fans sind, aber in den letzten 10 Jahren irgendwie nicht wirklich ins Stadion gegangen sind, selbst die haben Probleme, teilweise an Karten zu kommen, ne. Und dann überleg mal, wie es dann ist, wie jemand von außerhalb. So, der muss ja quasi schon dann ein Ticket von irgendeinem Bekannten haben, der eine Dauerkarte hat, so.
Ja, definitiv.
Ansonsten nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig. Gut, Leute, dann sind wir für heute durch. Schöne, knackige Folge, knapp über eine Stunde, eine Stunde 15. Ja, nächste Folge.
Jetzt übergehst du mich schon wieder.
Boah, du musst dich melden, mein Lieber. Du musst dich melden.
Nö, das ist ja heute so der Ton. Ich werde unterbrochen, ich darf ja nichts.
Du fliegst alles raus.
Ja, ich flieg raus.
Ja, keine Ahnung. Erzähl, was hat das auf dem Herzen?
Also ich fange dann jetzt nochmal mit Augsburg an, ja? Oder? Oder Leipzig, keine Ahnung. Nee, Quatsch. Meine Einschätzung ist, dass das Darmstadt-Spiel schwieriger wird auf jeden Fall als das Gladbach-Spiel. So. Weil Darmstadt ist unangenehm, die spielen zu Hause, irgendwie kommt dann trotzdem, ich meine, ist eine Schießbude so, ne? Die haben jetzt nicht die meisten, haben die überhaupt schon Heimsieg? Ich weiß es gar nicht, Heimsieg werden sie bestimmt haben, aber ja. Nur da, wenn es dann halt mal was ist, so, dann schaffen, kommt dann trotzdem irgendwie immer der Funken von der Tribüne rüber und dann geben die nochmal alles. Also nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber werden die auch nicht. Also ich hoffe einfach mal auf 6 Punkte noch vor dem Bayern-Kracher und dann.
Ja, Darmstadt hat tatsächlich zu Hause noch kein Spiel gewonnen. Aber, warte mal, obwohl ich rede, glaube ich, Quatsch. Die haben zu Hause wirklich noch kein Spiel gewonnen. Doch, gegen Bremen, sorry. Gegen Bremen haben sie zu Hause gewonnen. Und ansonsten haben sie 3-mal unentschieden gespielt. Also 6 Punkte haben sie zu Hause geholt von ihren, ich glaube, 11 oder so haben sie geholt. Ne? 11 haben sie insgesamt. Jo, 11. Also die Hälfte quasi. Ja, ich glaube auch, dass es unangenehm wird, da zu spielen. Kleines, kompaktes, enges Stadion, ne? Ist das auch da.
Wie würdet ihr gegen uns spielen?
Ja, also als SV Darmstadt 98 würde ich wahrscheinlich erstmal hinten reinstellen und erstmal abwarten.
Also eher Augsburg?
Ja, definitiv. Mhm. Ergebnis gibt den Augsburgern ja auch irgendwo recht, ne? Wenn du 95 Minuten 0-0 hältst, 94 Minuten.
Ja, oder Dortmund siehst, ne?
Definitiv. Oder auch Dortmund 1-1, so, ne, dann kann man schon sagen, das wird wahrscheinlich der Way to go sein für so Teams wie Darmstadt, Heidenheim und so weiter. Hm.
Darmstadt, ja, aber schön ist.
Darmstadt, Heidenheim, Dortmund.
Ja, siehst du mal, wo sie gelandet sind. In unseren Augen.
Ja, abwarten. In Dortmund wird schwierig.
Ja, definitiv. Ja.
Gut, Leute. Dann sind wir durch für heute.
Dann kommt die nächste Folge, machen wir in 2 Wochen, oder?
Nächste Folge wird am Tag vor dem Stuttgart-Spiel kommen. Das ist dann wahrscheinlich der 5.2. Ja, Montag, so. Montag 5.2. Der Abend vor dem Stuttgart-Spiel, vor dem großen Viertelfinale. Hm. Vor dem vorgezogenen Finale, in Anführungsstrichen. Und ja, genau, da wird die nächste Folge erscheinen. Ansonsten gucken wir mal mit Kiesling, wann das Interview rauskommt. Wahrscheinlich, ich schätze mal, eher danach, aber wir schauen mal, wann wir das fertig bekommen oder wann du das fertig bekommst, Michel. Und ansonsten,
ich kann mir sogar vorstellen, Ende nächster Woche, vielleicht sogar Sonntag.
Ja.
Wie es passt. Aber ist ja egal.
Ja, schon mal, also, gucken wir mal, ne? Schauen wir mal.
Wie gesagt, wenn ihr es hört, ihr könnt uns jetzt schon mal Fragen zusenden. Ansonsten machen wir nochmal eine Umfrage oder so.
Haut die Fragen raus. Wir suchen uns dann 1-2 Fragen aus und werden die mit ins Interview nehmen. Oder der Michel wird die mit ins Interview nehmen. Und dann werdet ihr eure Frage quasi in dem Interview hören, wie die von Kiesling beantwortet wird, von Stefan. Und ja, wird auf jeden Fall eine geile Sache. Ich freue mich auf das Interview. Hatten jetzt auch lange kein Interview mehr. Hoffen wir, dass das nicht so viel Pech bringt, das Interview mit Kießling, wie das mit den Frauen damals gebracht hat, wo, glaube ich, zwei Spielerinnen dann innerhalb von 3 Monaten den Verein verlassen haben. Aber gut.
Es sind jetzt, es sind jetzt alle drei weg.
Sind alle drei weg jetzt?
Ja, Lara Marti ist jetzt auch, zu RB gewechselt.
Ja. Ach ja, guck mal, dann haben
also
wir
alle
drei vergrault, hast du.
Also wisst ihr, wie das Interview lief.
Ja, optimal. Also wie gesagt, ne? Nee. Gut, Leute, dann da draußen, haut rein. Wir sehen uns Samstagabend irgendwo. 18:30 spielen wir gegen Gladbach. Und
Kurva Nord, ne?
Da sehen wir uns. Nordkurve.
Kurva Nord.
Genau, Kurva Nord, genau. Gut, Leute, haut rein. Schöne Woche noch, gute Woche noch. Kommt gut durch den Alltag und wir hören und sehen uns. Ciao, ciao.
Tschö.
Tschö.
Ciao, Rinjauen.
Ciao, Rinjauen. Haut rein. Ciao, ciao.